Zeit.
Wissenschaft und
Deutschlandfunk Studiozeit.
Wissenschaft und Bildung. Hören Sie nun Radio für Jedermann. Erfahrungen und Erkenntnisse aus 10 Jahren Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen. Ein Feature von Rudi Schneider.
Ja, ich bin zum Beispiel hier.
Da bin ich übrigens auch da. Und ich komme jetzt nicht auf den Namen. Moment, Rudi, hilf mir mal.
Ja, und was machen wir da?
Ja, da sind wir auch dabei.
Und das gibt's alles im Bürgerradio.
Also, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich muss mit dabei sein. Das hat mir mein Pressereferent sogar ins Notizbuch geschrieben.
Also, hier sind im Moment fast 40 Leute. Und
hallo,
wenn Sie alle sehen wollen,
dann möchte ich euer kleines Frau Chili.
That's life.
Das ist Bürgerradio.
That's all, folks.
Also ich habe als Jugendlicher 1967, 68 die Radiowellen technisch entdeckt und mit meinem Vetter zusammen die Rundfunkwellen erobert als Pirat. Wir haben uns Paderborner Rundfunk genannt. Das war eine Tarnung. Eigentlich saßen wir in Höchst an der Weser, um die Post abzulenken, damit die natürlich in Paderborn suchten. Damals war man technisch ja noch nicht so weit. Hat auch funktioniert. Man hat uns nicht erwischt, aber dafür hat man mich 1981 am 2. Dezember in Aachen als freies Radio Aachen ausgehoben. Inmitten einer Sendung, die sich mit Artikel 5 Grundgesetz beschäftigte, nämlich dem Recht auf freie Meinungsäußerung, und ausgehoben wurde ich von der politischen Polizei, die eigentlich das Grundgesetz zu schützen hatte. Das war eine ganz schizophrene Situation, auch für die Beamten. Und aus dieser Geschichte heraus hat sich dann bei mir so entwickelt, dass ich gesagt habe, also wenn ich jetzt nochmal erwischt werde, dann muss ich ins Gefängnis, und das wollte ich ja dann doch nicht. Und dann habe ich eigentlich daraus auch die Power geschöpft, jetzt zu sagen, jetzt kümmere ich mich um die Legalisierung. Und da kam mir zur Hilfe Jürgen Büssow, etwa ein Jahr später, der in Aachen einfach mal nachfragen wollte, was da los war. Der hatte auch davon gehört, von dieser Aushebung, und das hatte sich rumgesprochen im Lande. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und aus diesem Kennenlernen ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entstanden und ein Rundfunkgesetz und vor allem auch der Bürgerfunk, nämlich die 15%-Regelung.
Das ist Christoph Schäffler, einer der Pioniere des Bürgerfunks in Nordrhein-Westfalen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung erzeugte schon immer überall da, wo Staaten oder Völker es gesetzlich verankerten, ein Spannungsfeld zwischen denen, die es nutzen wollten, und denen, die befürchteten, man könne Meinungen zu laut und zu deutlich sagen, ideologische Flächenbrände anzünden oder politischen Druck ausüben. Bürgermedien, also die wirkliche Stimme des Volkes, gibt es seit dem 01.01.1984, als der erste offene Kanal in Ludwigshafen auf Sendung ging. Mittlerweile haben sich in allen Bundesländern Bürgermedien etabliert. Nordrhein-Westfalen ist jedoch das einzige Bundesland, das den Bürgerfunk in Bezug auf die Senderreichweite flächendeckend realisiert hat. Die Flächendeckung erreicht der Bürgerfunk durch das im Landesrundfunkgesetz verankerte Recht auf der Frequenz des privaten Lokalfunks, täglich 15% der Sendezeit senden zu dürfen. Worin die Idee des Gesetzgebers Mitte der 80er Jahre lag, erläutert die Regierungssprecherin der nordrhein-westfälischen Landesregierung, Professorin Dr. Miriam Meckel.
Wir haben ja die Ausgangssituation, dass der Bürgerfunk im Grunde genommen eine konkrete Umsetzung der Rundfunkfreiheit sein soll. Rundfunkfreiheit als Gut, was auch jedem einzelnen Menschen individuell zugutekommt, was sich aber letztlich ja so nicht umsetzen lässt. Und die Idee des Bürgerfunks ist eben gewesen, dass der Einzelne wirklich in den Genuss kommen soll, dieses Recht für sich in Anspruch zu nehmen. Das kann er nicht, indem er selber einen Fernsehsender betreibt oder etwas anderes tut, aber in der Form der Institutionalisierung Bürgerfunk ist es eben möglich, das umzusetzen.
Klaus Eberts, langjähriger Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft von Radiokreis Wesel, gehörte zu denen, die sich während der frühen Phase am politischen Willensbildungsprozess beteiligten.
Es war damals gerade der lokale Rundfunk in der Schweiz gestartet, in einigen französischen Städten und hauptsächlich natürlich in den USA. Da gab es die Local Station, und die haben wir uns mal angehört, als wir im Urlaub dort waren. Und dann waren so einige Leute hier in Nordrhein-Westfalen, die haben gesagt, das müssen wir doch hier auch machen. Und dann haben wir mal geschaut, wie können wir denn hier in Nordrhein-Westfalen lokales Radio machen. Uns schwebte natürlich am Anfang ganz was anderes vor. Wir wollten eigentlich einen öffentlich-rechtlichen lokalen Rundfunk ohne Werbung haben. Das ist dann leider nicht gelungen. Da hat die Politik doch den großen Medienkonzernen nachgegeben. Aber eine Idee konnten wir retten, nämlich den des Bürgerfunks. Dass also Bürger im Lande ohne Zensur, ohne Werbung und ohne irgendwelchen Einschränkungen zu unterliegen, Radio machen konnten.
Lange bevor in Nordrhein-Westfalen der erste Lokalsender on air ging, wurde den funkwilligen Bürgern geholfen, zu diesem Zeitpunkt betriebsbereit zu sein. Seit 1988 begleitete Dr. Wilfried Schmidt von der Landesanstalt für Rundfunk den Werdegang des Lokal- und Bürgerfunks.
Also wir haben von vornherein gesagt, es muss versucht werden, Qualifizierung anzubieten, weil es ja im Gegensatz zum Schreiben eines Leserbriefes schon etwas anderes ist, ob ich mit auch mit Unternutzung einer relativ komplizierten Technik Radio mache, sowohl technisch sauber als auch so, dass man, ich habe nie das Wort Qualität in dem Sinne benutzt, und ich habe immer gesagt, es muss hörbar sein. Es muss für die Leute hörbar sein, es muss Sinn machen, Spaß machen, das dem zuzuhören. Dann haben wir eben zum Beispiel Vorproduktionsprojekte ausgeschrieben. Wir haben relativ viel Geld in die Hand genommen und haben allen denen, die das lernen wollten, die Möglichkeit gegeben, schon ein Jahr vorher mit ersten Produktionen zu beginnen, wo man viel Zeit hatte, weil man wusste, so schnell schießen auch die Lokalstationen nicht aus dem Boden, und konnte mit sehr viel Anlauf, mit viel Qualifizierung solche Vorproduktionsprojekte machen. Wir haben Radiotage gemacht, damit auch die Möglichkeit bestand, in den einzelnen Städten und Gemeinden überhaupt die Idee des Lokalradios und der Bürgerbeteiligung und das Volk zu bringen. Und haben da also schon in 88, 89 noch, also gut ein Jahr, anderthalb Jahre, ehe das ganze Abenteuer Lokalfunk dann auf Sendung gegangen ist, hier vorher die Möglichkeit geschaffen, zu üben, zu lernen, zu sich zu qualifizieren und eben auch zum Sendestart schon Produktion sozusagen auf Halde zu haben.
Herrschaften, aufgepasst, das ist Bürgerradio und das ist hautnah und ist selbstgemacht und so interessant, fast so wie ein geiles Buch.
That's all, folks.
Das Abenteuer beginnt. Am 1. April 1990 ging Radio Duisburg auf Sendung. Das in der Bundesrepublik einmalige sogenannte Zwei-Säulen-Modell in Nordrhein-Westfalen trat seine Bewährungsprobe an. Während die Betriebsgesellschaft Räume, Inventar und Personalkosten trägt, spielt die Veranstaltergemeinschaft, die aus Vertretern des öffentlichen Lebens zusammengesetzt ist, quasi den Rundfunkrat, der für das Programm und die Einstellung der Redakteure verantwortlich ist. Unter den Bürgerfunkern ist der Freie Lokalrundfunk Köln, kurz FLOK, mit über 200 aktiven Mitgliedern die größte Radiowerkstatt Nordrhein-Westfalens, und sie startete am 1. Mai 1991.
Bürgerradio Köln auf 98,6 und 107,1 MHz.
Und jetzt kommt das Rätsels Lösung.
Heute präsentiert vom Freien Lokalrundfunk Köln, FLOK.
Very interesting.
Heute Morgen Bürgerradio zum ersten Mal vom FLOK, dem Freien Lokalrundfunk Köln. Am Mikrofon Christine Werner
und Peter-Erik Pfälzer. Tja, heute sind mit dabei ein Porträt über den Freien Lokalrundfunk Köln-FLOK selbst, den die Redaktionsgruppe gemacht hat. Dann ein Bericht vom BUKU, dem Bundeskongress entwicklungspolitischer Arbeitsgruppen, der von gestern bis zum Sonntag noch laufen wird. Und natürlich, was sonst noch in Köln ist, unsere Veranstaltungshinweise.
Wenn die Bürgerfunker auf Sendung gingen, wehte mitunter noch ein leichter Nachgeruch des Piratenradios durch die Sendestudios und so mancher Profi empfand unterschwellig, dass der Bürgerfunk abends um 18 Uhr die Antenne kaperte. Maria von Wedel, die seit den Anfangstagen im Kreis Wiesel als medienpädagogische Beraterin und Koordinatorin für den Bürgerfunk tätig ist, erinnert sich an die oft sehr unterschiedlichen Bürger, die die Antenne erobern wollten.
Ja, das waren ganz unterschiedliche Leute. Es waren junge Leute, Schüler, die zum Teil schon mit 12 Jahren sich hier meldeten und sagten, also ich finde das so faszinierend, ich finde das toll, ich will das machen. Es waren natürlich auch Hausfrauen, es waren berufstätige Leute, es waren sogar Senioren, die noch irgendwo so ein Stück Herausforderung im Leben wollten, ihre Themen vielleicht ein bisschen unterbringen, sei es jetzt das Grafschafterblatt, was sie hobbymäßig irgendwo in Kursen anbieten. Viele haben natürlich auch schon die Idee gehabt, ich möchte irgendwo im Medienbereich, viele Junge im Medienbereich unterkommen und später mal beruflich dort irgendwie tätig werden. Und die haben das sehr intensiv genutzt, um hier Erfahrungen zu sammeln, um die Anfänge zu lernen, um dann weiterzumachen, vielleicht nebenbei auch schon eine freie Mitarbeit bei einer Zeitung oder beim Radiosender anzustreben. Und die haben daraufhin auch aufgebaut.
Die Bedingungen, unter denen die neuen Radiomacher ihre ersten Mikrofonerfahrungen erlebten, waren unterschiedlich. Sie reichten von relativ gut ausgestatteten Studios bis zu einer Situation, die fast noch Piratensender gewesen sein könnte, weiß Christel Kreischer.
Produziert wurde letztendlich in einem kleinen Abstellraum in Reblin, der uns von der Sparkasse zur Verfügung gestellt wurde. Es war aber wirklich ein Abstellraum mit übereinander gestapelten Tischen und Stühlen und da waren noch Schränke mit irgendwelchen Papieren drin und es gab ein winziges Eckchen, wo wir also gerade die Möglichkeit hatten, einen Tisch hinzustellen, einen Stuhl und rundherum bauten wir uns dann ein provisorisches Gerüst, das wir mit Akustikmatten etwas gedämmt haben. Und nach hinten war das natürlich alles offen, aber es ging gerade so, dass wir da diese Echo-Effekte von den Wänden nicht hatten und dass es so einigermaßen vernünftig klang.
Schwierigkeiten anderer Art erlebte man bei Radio Mikrowelle in Recklinghausen.
Wir hatten hier bestimmt 50 oder 60 Mitglieder und jeder wollte natürlich mal moderieren oder seine Stimme im Radio hören, weil das ja auch eine fantastische neue Sache ist, sich erst einmal im Radio zu hören. Obwohl, ich glaube, bei vielen ging es nur darum, mal die Mama oder so zu grüßen, hallo, ich bin im Radio. Dementsprechend gab es auch ein Problem damals bei uns bei Radio Mikrowelle, dass halt, wie gesagt, zu viele Moderatoren da waren und zu wenig Sendezeit. Also bei Radio Pfiff gab es damals wie heute auch 2 Stunden Sendezeit und wir mussten natürlich die ganze Sache auch ein bisschen aufteilen. Das heißt, der Radioverein Mikrowelle hatte damals 3 Sendestunden in der Woche und die restliche Bürgerfunksendezeit wurde halt an andere Radiovereine weitergegeben, wie zum Beispiel Radio Mehrhaber oder jetzt auch im Nachhinein Radio Offline oder zum Beispiel eine Technosendung namens Turntable. Und wir hatten halt mehr Moderatoren und mehr Sendungen, als es wirklich auch an Sendezeit gab. Doch es ist natürlich immer so ein Problem. Wir haben eine Sendezeit und in dieser einstündigen Sendung tauchen 10 verschiedene Moderatoren auf. Da wird natürlich der Hörer oder die Hörerin, die werden natürlich ein bisschen verwirrt. Und die Konsequenz war, dass wir halt einigen Leuten nahelegen mussten, jetzt nicht zu gehen. Aber besser wäre es vielleicht, dass jeder irgendwie seinen Schwerpunkt findet. Also das heißt, der eine bedient die Technik, der andere macht die Organisationen drumherum, der andere macht Reportagen oder geht in die Innenstadt und macht irgendwelche Hörerumfragen und die 2 Besten, die moderieren vielleicht auch, die auch die beste Stimme haben.
Die Landesanstalt für Rundfunk begleitete die hochmotivierten Bürger, die die Antennen der Lokalradios eroberten, gerade in der Anfangsphase mit vielfältigen Unterstützungsleistungen. Dies reichte von finanzieller Förderung der Radiowerkstätten bis zu kommunikationswissenschaftlichen Untersuchungen der gesendeten Produktionen.
Pioniere dazu gehört zum Beispiel die Medienwerkstatt Stadt Minden-Lübbecke, eine der ganz, ganz frühen, die dummerweise sogar so früh waren, dass sie eigentlich mit ihren ABM-Stellen dann schon zu Ende war, ehe der Sender auf Sendung ging, hinten in Minden-Lübbecke. Also die hatten dann große Schwierigkeiten. Dazu gehört Wesel, die Volkshochschulen, die sich da sehr engagiert haben. Dazu gehört Köln, der Flock, der Freie Lokalfunk in Köln, einer der großen Radiofördervereine. Auch die Volkshochschule war sehr früh dran. Überhaupt war in der frühen Phase die Volkshochschulen zum eben auch über Adolf Grimme, das Adolf Grimme Institut, sehr stark an dieser Geschichte interessiert und haben sehr viel an Qualifizierung angeboten. Also da gab es eine ganze Menge.
Für Medien, die dem Publikum nicht direkt gegenüberstehen, ist das Feedback der Hörer besonders interessant. Denn der normale Hörer am Radio ist nicht der Kommunikationswissenschaftler, der eine Sendung nach unterschiedlichsten Fachkriterien auseinandernimmt, sondern ihm gefällt es oder nicht. Und genau das hat auch die Bürgerfunker interessiert.
Die Bürgerfunker haben viel mehr als jeder andere Medienbereich, ob Zeitung oder Radio, das Verlangen, es soll auch eine Resonanz kommen. Das heißt, man möchte gern das Hörer anrufen, aber diese Erwartung, da versuche ich immer etwas gegenzusteuern, die ist natürlich sehr hoch. Gerade weil man das aus Idealismus macht und denkt dann, wenn für mich das Thema spannend ist oder ich finde das spannend, nicht wenn es unbedingt mein Thema ist, sondern allgemein, dann müssen sich doch eigentlich die Leute melden. Und ich frage die Leute dann immer zurück, wie oft schreibt ihr der Zeitung einen Leserbrief? Und dann sind sie natürlich immer etwas beruhigt. Natürlich kommt im Laufe der Zeit immer mal wieder, ach, von dir habe ich gerade eine Sendung gehört oder dich habe ich gerade im Radio gehört. Andererseits gibt es natürlich auch bestimmte Initiativen, wenn die im Bürgerfunk diskutiert worden sind oder vorgestellt worden sind, wie Hilfskonvois, bestimmte kulturelle Veranstaltungen, dann haben sich viele, die sich daran beteiligt haben, letztendlich sich darauf berufen, dass sie das im Radio gehört haben. Der Hörer unterteilt nicht unbedingt nach Bürgerfunk und nach Radio KW beziehungsweise nach dem Lokalfunk, sondern für ihn ist das Radio. Aber die haben dann erzählt, wir haben es im Radio gehört, gestern Abend oder vor einer Woche abends mal, und daraufhin sind wir gekommen. Und das ist dann schon immer wieder ein Indiz für die Leute, aha, es wird doch gehört.
Schalt doch mal ein.
Jährlichen realen
Hör doch mal, mach mal etwas lauter.
Feierabend? Feierabend. Das Magazin für aktive Menschen zwischen Ruhestand und Alter. Unser Thema heute:
Seniorenschutzbund Graupanther in Kamp-Lintfort. Am Mikrofon
Monika Franzen
und Christel Kreischer.
Technisch unterstützt werden wir von Bernd Kratz.
Das Flair des Bürgerfunks war von Anfang an seine Unbefangenheit. So stürzte man sich, wenn sich die Gelegenheit bot, selbst auf die großen Politikhaie, wenn sie lokal zu Besuch waren. Natürlich war keiner ein fertiger Uli Wickert, aber man moderierte ja auch nicht die Tagesthemen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rio Aktuell. Am Mikrofon begrüßt euch Walter Lippert. Auf den Tag genau am 13. August 1961, also vor 37 Jahren, wäre es uns nicht möglich gewesen, ihn als Gast im Studio zu begrüßen. Der Tag des Mauerbaus in Berlin, zweigeteiltes Deutschland. Dass ich ihn heute hier begrüßen kann, hat eine Vorgeschichte.
In the world of freedom, the proudest boast is...
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Gestern war er hier in Duisburg, zu hören und zu sehen. Heute beim Sender Rio nur zu hören, aber sicher nicht weniger interessant und spannend. Herzlich willkommen, Gregor Gysi.
Schönen guten Abend.
Gregor Gysi, wie war für Sie 1961? Wie haben Sie den Mauerbau erlebt? Fasziniert als hundertprozentiger FDJler oder wie? Wie sehen Sie das Ganze heute? Zwei Fragen, bitte um Antwort.
Ich war damals 13 Jahre alt und ich glaube noch gar nicht in FDJ, sondern noch sowas ähnliches wie Thälmann Pionier, und war gerade im Urlaub in einem kleinen Ort, der heute in Sachsen-Anhalt liegt, in der Nähe von Magdeburg in Stendal, in Seehausen, und das war schon irrsinnig aufregend. Plötzlich waren die Leute nervös, die sprachen alle auf der Straße.
Ich bin Klaus der Geiger. Jetzt bin ich also wirklich gefragt worden, warum der Bürgerfunk wichtig ist. Klar ist er wichtig, denn ich meine, wenn man bedenkt, dass der Funk oder überhaupt die Medien eigentlich für die Bürgersleute da sind, dann ist ein Bürgerfunk wirklich eine tolle Geschichte. Da kann der Bürger wenigstens selber mal was zu sagen und braucht sich nicht immer nur von diesen Arschlöchern alles Mögliche ins Gehirn blasen zu lassen. Bürgerfunk, eine tolle Sache für den Bürger, mal selber anständig was ins Mikrofon loszulassen.
That's all, folks.
Macht oder Ohnmacht im Äther? Politik im Bürgerfunk? Was geschieht, wenn der Wähler, also der einfache Bürger wie du und ich, über ein Medium mit zumindest lokaler Reichweite verfügt?
Man hatte schon, wie gerade die Veranstaltergemeinschaften, aber auch die lokalen Politiker hatten, die Befürchtung, dass dort sozusagen die politischen Chaoten die Macht ergreifen und lokalpolitisch großen Aufstand machen, Einfluss nehmen, was dann tatsächlich aber nicht der Fall war. Also die Einschätzung war falsch. Ich weiß nicht, ich habe damals mit Revierbürgermeistern diskutiert und habe gesagt, man müsste was tun, damit zum Beispiel in den Volkshochschulen, da gab es eine ganze Reihe von Bürgermeistern, die gesagt haben, ich nähre doch nicht die Brut, die mich anschließend vor Schienbein tritt im Lokalfunk. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Das war eine der großen Fehleinschätzungen. Die zweite, glaube ich, große Fehleinschätzung war die Frage der Reichweite. Man hatte also, denn man betrachtete den Bürgerfunk als Reichweitenkiller. Man muss dazu sagen, es gab damals auch noch Bürgerfunk zum Teil in der Vormittagsschiene zwischen 9 und 12. Es gab Bürgerfunk nachmittags, also eine ganz andere Situation auch, was die Platzierung betrifft. Und am Anfang wurden natürlich, sobald irgendwo mal was schiefgegangen ist oder man glaubte, sei was schiefgegangen, wurden Kassetten im Land rumgeschickt. So sieht der Bürgerfunk aus mit Klospülung und allem drum und dran. Ich habe damals immer gesagt, wenn wir mal den Giftschrank aufmachen der ersten Sendungen in verschiedenen Radiostationen, was dort die Profis für Fehler gemacht haben, dann würde das noch ganz anders aussehen.
Macht oder Ohnmacht im Äther. Das Spannungsfeld zwischen den Bürgerfunkern und Lokalradios hat viele Facetten und über die Jahre oft interessante Entwicklungen durchgemacht.
Es gab die eine oder andere aufmüpfige Sendung, aber eigentlich waren wir viel zu brav, fand ich. Und ich habe immer wieder versucht, mit den Gruppen, mit denen ich auch zu tun hatte, die ich betreut habe als Medienpädagoge, dann so ein bisschen wieder den Stachel zu löcken. Das machen wir eigentlich bis heute. Bestes Beispiel, wir hatten eine Sendung für den 1. April 2001 eingereicht und Radio Köln hat uns die abgelehnt. Das war denen also irgendwie, ja, die Satire war nicht so richtig durchschaubar, ne? Die Satire muss nach deren Selbstverständnis sich nach 2 Minuten spätestens selbst entschlüsseln oder noch am besten innerhalb von 10 Sekunden. Ja, und es war einfach eine Sendung, die eine Stunde lang einen ziemlich aufs Glatteis führte. Weil man nie so genau wusste, ist das jetzt wahr, nicht wahr und ethische Werte da auch angetastet worden, wo man selbst gefordert war, jetzt drüber nachzudenken und auch sich einzuklinken zu sagen, das kann doch nicht wahr sein, das will ich gar nicht, dass das so sein kann. Ja. Am Wochenende hat die LFR sehr schnell gehandelt und hat die Sendung durchgesetzt und Radio Köln hat sie dann auch gesendet.
Die politische Machtergreifung im lokalen Äther fand also nicht statt. Vielleicht auch deshalb, weil es, wie im Kreis Wesel, noch eine Institution gab, die die Sendungen, bevor sie on air gingen, auf technische Qualität und gesetzliche Unbedenklichkeit prüfte.
Es gab schon mal zaghafte Versuche, wo Jungorganisationen der Parteien versucht haben, hier auch ein Stück weit ihre politischen Ideen zu verbreiten. Nur wir hatten ja immer das Gesetz als Grundlage. Und da musste halt eben immer auch mit denen gesprochen werden oder ich musste mit denen sprechen und sagen, also hier ist irgendwo das Ende erreicht und so weit dürfen wir und so weit dürfen wir nicht oder weiter dürfen wir nicht gehen. Und das waren eigentlich aber nur in den Anfängen so einige Ansätze, die sich auch sehr schnell verloren haben. Auch hat man sehr oft befürchtet, dass Religionsgruppen, Sekten versuchten würden, über den Bürgerfunk eine breitere Öffentlichkeit zu bekommen. Aber das hat sich zumindest bei uns nicht bewahrheitet. Vielleicht hängt mir natürlich auch der Ruf nach oder an, dass ich da sehr streng mit umgehe, weil ich denke, also für unsere Hörer oder im Sinne unserer Hörer sollte auch ein gewisser Standard an Qualität da sein. Und von den bisherigen Bürgerfunkern, die wir jetzt hier haben oder auch gehabt haben, ist diese Ziellinie immer akzeptiert worden und vielleicht mag das für den einen oder anderen auch abschreckend gewesen sein.
Die Zahl der Produktionen im nordrhein-westfälischen Bürgerfunk ist gewaltig. Mit mehr als 130.000 Sendestunden in den vergangenen 10 Jahren hätten die Bürger vom Niederrhein über den Kohlenpott bis ins Sauerland mehr als 2 Rundfunkprogramme füllen können, die täglich rund um die Uhr senden. Die Themenfelder und Sendeformen sind so vielfältig wie das Leben zu Hause, um die Ecke und im Heimatort oder im Kreis. Selbst wenn die großen Medienstars sich in die Stadt verirrten, kamen sie am Bürgerradio nicht so ganz vorbei, wie beispielsweise in Gütersloh bei Radio Vox Rindvieh.
Chefredaktion Vox Rindvieh, ja bitte.
Hallo, hier ist Biggi Lechtermann. Ach. Ist da Vox Rindvieh?
Ja, wer ist der Biggi Lechtermann, die aus dem Fernsehen?
Ja, Biggi Lechtermann. Mensch, dass ich euch dran habe. Also, eure Sendung ist ja inzwischen im Radio wirklich Kult. Selbst in Köln wird sie gehört. Und ich bin gerade in Gütersloh. Ich wollte fragen, ob ich mal vorbeikommen darf.
Ach nö, das ist ganz schlecht diese Woche. Wollten wir doch die große Elefantenrunde machen mit Helmut Kohl, Michael Jackson und dem Papst. Geht's nicht anderen mal?
Ach, aber ich bin doch nur diese Woche in Gütersloh.
Ja, muss aber wirklich schnell gehen.
Nicht alle radiowilligen Bürger landeten in einer anerkannten Radiowerkstatt, die größtenteils bei den Volkshochschulen angesiedelt sind. Das Landesrundfunkgesetz verlangte ja nicht die Zugehörigkeit zu einer solchen Werkstatt, sondern nur technisch einwandfreie Produktionen, die inhaltlich rechtskonform waren. Klaus Arps beispielsweise hatte sich eine Sendung mit dem Titel »Was ist los im Kreis Wesel?« ausgedacht. Er präsentierte Veranstaltungsneuigkeiten, die die größeren Medien nicht brachten, verpackte sie in einen Musikteppich aus der Oldie-Kiste und produzierte ganz einfach zu Hause.
Mein Studio war übrigens unterm Dach. Ich hatte da noch ein bisschen Platz oben und habe mir also mein eigenes Studio gebaut. Das Studio, was hatte das alles? Ja, da war doch schon einiges drin. Ich hatte also 3 Mikrofone, die ich schalten konnte. Ich hatte 2 Bandmaschinen. Ich hatte ein Mischpult, ein 12-Kanal-Mischpult. Dann hatte ich 3 CD-Player, einen DAT-Rekorder und einen Schallplattenspieler hatte ich damals auch noch. Und dann habe ich angefangen, zu Hause zu produzieren. Das hat seine Vorteile, zeitmäßig. Aber den ein oder anderen Schnitzer, den man so mit einbaut, den man im Moment gar nicht hört, wo der Kollege sagt, hör mal, da ist ein Fehler drin, da solltest du vielleicht noch mal was Neues machen. Das fehlt einem natürlich. Ne? Teamwork in dem Sinne ist wesentlich besser. Und ja, dann kam nachher die Landesrundfunkanstalt und hat gesagt, also Kameraden, so geht das hier nicht weiter. Ihr müsst da schon einen bestimmten Standard bringen und somit war mein Studio gestorben.
Die Bürgerfunker diskutierten gerne und ausgiebig mit sich selbst, mit ihren professionellen Kollegen und mit Medienpädagogen oder der LFR über ihre Schwächen und Ziele. Die Stärken waren sehr schnell klar, weiß Jürgen Knorr von Radio OK.
Die Leute wollen zwar knackige Informationen, aber nicht kastriert auf ein Minimum. Wenn ich beispielsweise etwas übers Segelfliegen erfahren möchte, reicht es mir nicht, nur zu schildern. Da ist ein Verein, der hat 5 Flugzeuge. Da will ich auch wissen, welche Flugzeuge? Was kann man damit anstellen? Wie weit kann man damit fliegen? Und wie schnell ist solch ein Segelflieger? Ich will wissen, wie hält sich solch ein Ding in der Luft? Und was ist denn, wenn es mal keinen Aufwind gibt? Oder das Schleppseil reißt, mit dem es in die Luft geschleppt wurde? Also man merkt, hier öffnet sich für den Bürgerfunk ein ganz weites Feld. Hier brauche ich auch nicht auf die Beitragslänge von 2,30 oder noch schlimmer 1,30 zu achten. Hier kann ich nach jedem Textbeitrag, der also auch länger sein kann als 3 Minuten, mit einer vielleicht zum Thema passenden Musik unterbrechen. Auch hier ist der Bürgerfunk nicht in das straffe Korsett des Lokalsenders gepresst.
Und jetzt Bürgerfunk.
Und so hört sich ein Beitrag aus Jürgen Knorrs Studio an.
Wobei ich einschränkend sagen muss, dass wir zur Höhe von Bordsteinen überhaupt nicht befragt werden. Da gibt es Standards, die sind festgelegt und die haben bei diesen Ortsterminen auch keine Rolle gespielt.
Doch das könnte sich als verhängnisvoller Fehler erweisen, denn beim Herzinfarkt oder Schlaganfall zählt bekanntlich jede Minute. Wer hat dann den schwarzen Peter? Die Stadt Wesel? Eine Frage, die Planungschef Karl-Heinz Hasebeter zum Widerspruch reizt.
Also das ist natürlich eine sehr provozierende Frage. Ich glaube nicht, dass also an diesen 200 Metern, wo ein Grünstreifen vorhanden ist, solche Dinge scheitern können. Man kann beobachten, dass also Rettungsfahrzeuge ja tagtäglich dort entlang fahren und jeweils auch die Möglichkeit haben zu überholen, denn es gibt ja immer wieder Strecken, wo überholt werden kann.
Aber eben nicht überall. Und genau das ist der Punkt.
So, das war's mal wieder aus Wesel. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jürgen Knorr. Machen Sie's gut. Tschüss. Time was drifting, this rock got to roll. So I hit the road and made my getaway.
Mensch, da kriegt meine Oma gleich einen Schock, denn hier kommt das Bürgerradio zum Selbermachen.
That's all, folks.
Wie haben das alles die Profis der Lokalradios erlebt? Wenn um 17.53 Uhr im Abendmagazin die Schlussmoderation gesprochen ist und das Rotlicht ausgeht, findet die Machtergreifung im Studio statt. Die Bürgerfunker stehen in der Studiotür, unter dem Arm das Bürgerfunk-Jingle und eine Bandschachtel mit der Produktion des Tages. Für die nächsten zwei Stunden haben sie die Lufthoheit über das Mischpult. Draußen sitzen dann so manches Mal die Redakteure und die Gefühlsskala reicht mitunter von tiefster Ablehnung bis zur Anerkennung, berichtet Frank Schwarz, Chefredakteur von Radio KW, der diese Phasen alle seit dem Sendestart im Jahr 1990 erlebt hat.
Diese Sendungen, die da liefen, fanden wir dann halt auf Dauer. Die Qualität war ja auch nicht immer die gleiche. Die mussten natürlich auch mal alle anfangen, die, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Kollegen. Das dauerte halt was, bis man hinkam, wie macht man das? Die Musik war völlig anders, von Volksmusik bis Marschmusik gab es, glaube ich, auch, oder irgendwie ellenlange O-Töne von irgendwelchen Sitzungen, also was man heutzutage, wenn ich auch professionell rausgehe, würde ich sowas ja gar nicht eins zu eins senden. Das fanden wir schon als ziemlich schlecht. Also da haben wir nur gesagt, das kann man auch anders machen. Und Gott sei Dank, um es wieder aufzugreifen, die Kollegen arbeiten ja teilweise auch für uns und die haben selber dann auch ihre Mitproduzenten oder die Menschen in ihren Arbeitsgruppen, haben sie denen gesagt, das kann man so nicht senden. Also das hört sich doch kein Mensch an und die haben es auch begriffen, Gott sei Dank. Natürlich, aber am Anfang hatten wir gesagt, nee, das geht so nicht, das wird nichts werden, da schaltet doch kein Mensch mehr zu. Es gab auch, trotzdem wir sagen konnten, na, die Sendung ist ja nicht so gerade erst rein, gab es immerhin Fans von diesen Sendungen, die sagten, hey, das ist was Tolles, diese Gartenserie oder irgendwie was über einen Schützenverein zu hören, das bekamen sie hier bei uns nicht mit. Da achteten auch die Hörer gar nicht so unbedingt auf die Qualität. Also auch wenn wir für uns gesagt haben, nee, das ist nichts, aber Hörer gab es, das weiß ich, die auch damals gesagt haben, das ist eine tolle Sendung gewesen. Mein Schützenverein kam endlich mal vor, da höre ich auch weiter Radio KW insgesamt.
Eine Besonderheit in der nordrhein-westfälischen Lokalradiolandschaft hat Duisburg vorzuweisen. Radio International geht jeden Werktag um 18 Uhr auf Sendung und ist fremdsprachlich. Radio International wird zwar von der Redaktion verantwortet, aber die Kontrolle ist wegen sprachlicher Barrieren sehr schwierig, sagt Chefredakteur Rainer Zimmermann.
Wir bekommen, muss ich so offen sagen, nur negatives Hörerfeedback, also von den deutschen Hörern, nach dem Motto, dass wir verstehen das nicht, wir wollen das nicht und deswegen schalten wir das Radio ab. Das war vielleicht zu erwarten, denn die Gruppen dürfen auch ihre Musik spielen. Also es wird türkische Musik gespielt, italienische Schlager und so ist ja noch wunderbar, kann man sich noch anhören. Aber teilweise eben die Balkanmusik ist eben, wie die Leute es wollen. Und da ist auch ein absolutes Konfliktpotenzial zwischen der gesamten Redaktion auf der einen Seite und der VG auf der anderen Seite, ob sowas in dieser Form noch zeitgemäß ist. Denn die ausländischen Kollegen und Freunde, das hat mit den Personen nichts zu tun. Wir haben keinerlei Reibereien mit denen. Wir arbeiten reibungslos zusammen, nette Leute, meist Studenten, junge Leute meistens, die wir auch technisch ausbilden. Aber halt, die dürfen eben eins zu eins ihr ausländisches Programm machen und eine Stunde an jedem Abend, das ist schon ein Brocken. Und auch ich persönlich sehe da auch nicht so den Integrationssinn drin. Es wäre besser, wenn man im normalen Programm mehr Beiträge auch platzieren würde für die ausländischen Mitbürger.
Io partecipo alle emissioni in Bürgerfunk perché ideile noi ma passionese. Participa și dumneata la emisiunile în Bürgerfunk. E pasionant!
That's all, folks!
Die Chance zu neuen, ungewöhnlichen und kreativen Ideen haben Bürgerfunker schnell erkannt und in vielen Fällen trotz Widerständen, die bis zu juristischen Auseinandersetzungen gingen, konsequent umgesetzt.
Das fing eigentlich damit an, dass irgendwann eine ziemlich abgerissene Gestalt bei uns vor der Türe stand, vor der Türe der Radiowerkstatt des Freien Lokalrundfunk Köln und meinte, er käme gerade aus dem Knast und er wollte jetzt Radio machen. Und unsere Vereinsmitglieder guckten alle etwas pikiert aus der Wäsche und hatten gar nicht so richtig so die Lust, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und dann habe ich den, ich war damals als Medienpädagoge und ABM beschäftigt im Verein, gesagt, ja, das ist eigentlich unsere Klientel. Wir wollten doch immer Leute, die sonst in den Medien nicht vorkommen, ja, denen das Medium geben, die zum Sprechen bringen. Ne? Und hier haben wir die Chance, jetzt können wir den doch nicht einfach wieder abweisen. Ja, und so ist der Knastfunk entstanden.
Der Knastfunk aus der Kölner Justizvollzugsanstalt Ossendorf wird von den Insassen hinter den Gittern produziert und draußen im Bürgerfunk auf der Welle von Radio Köln gesendet.
Bürgerfunk bei Radio Köln.
Ich bin die Margret und wir machen Bürgerfunk aus dem Gefängnis, weil wir der Meinung sind, dass wir dadurch Brücken nach draußen zur Außenwelt schlagen und damit eben den Gefängnisalltag den Leuten draußen etwas näher bringen wollen.
Und was kommt jetzt?
Frau 6, fertig machen zur Freistunde, Licht drücken.
Genau. Macht einfach mit beim Bürgerfunk.
Heute zum letzten Mal in diesem Jahr melden wir uns aus dem Knast aus der JVA Köln-Ossendorf. Tja, der letzte Tag im Jahr. Wir sind sowieso die allerletzten und deshalb ist es heute auch unser Tag. Wir feiern hier die große Silvesterfete in der Hauptschule, in der JVA im Haus 60. Und dann wollen wir jetzt einfach mal reinhören.
Ach, Frau Dachte, ich kann gar nicht mehr gerade aus den Augen gucken.
Im Knast selber war es so, dass am Anfang die Inhaftierten natürlich das ganz toll fanden und sich stark solidarisiert haben. Und das hat sich im Laufe der Zeit aber entwickelt, verlagert. Mittlerweile ist es so, dass die Grünen, so nennt man die Beamten im Gefängnis, dem Projekt nicht mehr so ängstlich gegenüberstehen, sondern selber sich auch intensiv mit den Inhalten von Sendungen auseinandersetzen und mit Inhaftierten sogar darüber diskutieren, was früher unvorstellbar war. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Aber es war ein ganz langsamer Prozess. Also man kann nicht sagen, dass nach einem halben Jahr Knastfunk oder nach einem Jahr Knastfunk schon ein großer Prozess eingesetzt hatte, sondern das ist eine Sache, die jetzt im Laufe von 8 Jahren, kann man sagen, feststellbar ist.
Was aus den landesweiten Radiowerkstätten kommt, kann sich heute in der Medienlandschaft nicht nur sehen lassen, es kann konkurrieren. Dazu stellen Bürgerfunker ihre Sendungen und Beiträge gerne auf den Prüfstein.
Der Hörfunkpreis ist sicherlich für den Bürgerfunk immer wieder ein Highlight, weil man dort nicht so sehr den Alltag des Bürgerfunks sieht, sondern da werden natürlich die interessantesten und besten Stücke von den einzelnen Bürgerfunkgruppen eingereicht und dann da hat man schon manchmal klingeln einem die Ohren, was für tolle Geschichten die machen, weil die natürlich einen großen Vorteil, haben zwei große Vorteile, der Bürgerfunk. Zum einen, wenn es um Themen geht, sind die Leute, die das machen, meistens Spezialisten in dem Thema. Das heißt, sie befassen sich ohnehin schon mit dem Thema und müssen eigentlich eher lernen, das umzusetzen. Und zum anderen, sie haben Zeit. Sie haben sehr viel mehr Zeit als ein Profi, der jeden Tag eine bestimmte Menge Programm machen muss. Und das merkt man manchen Programmen auch an. Und da hat es auch Phasen gegeben, wo sehr zur Verärgerung von Redakteuren und Chefredakteuren auch meine Jury gesagt hat, also in diesem Jahr haben wir eigentlich die schönsten Sachen im Bürgerfunk gefunden. Das war natürlich nicht so ganz geschickt, aber es hat dem Bürgerfunk ziemlich gut getan.
Kinderfunk ist dank der starken Formatierung im professionellen Teil der Lokalradios seit Jahren gestorben. Der Bürger will's trotzdem und macht es selbst. Die Sendung Spunk aus der Mörser-Werkstatt hat, weil gut gemacht, bereits mehrere Hörfunkpreise eingefahren.
S wie Schule, P wie Pause, U wie Unterricht, N wie Nachsitzen, K wie Kakao. Spunk finden alle super.
Wenn Radio so sehr fesselt, dass die Fantasie der Hörer Kapriolen schlägt, dann entfaltet das Medium seine volle Wirkung. Der Kölner Express titelte am 20. Juli 1993 Hysterie nach Radiosatire, Großangriff der Kakerlaken. Tausende Käfer nagen am Unicenter und bringen die Fassade des Wohnbunkers zum Einsturz. Auf dem Kölner Lokalsender kommen Schlag auf Schlag Meldungen, dass das Unicenter eingestürzt sei. Schon während der Sendung, so berichtete der Kölner Express, liefen bei Polizei und Feuerwehr die Telefondrähte heiß. Alle wollten wissen, was an der Luxemburger Straße los ist.
Er soll schon seit Jahren von den Rechtsbrüchen gewusst, sie aber verschwiegen haben. Und jetzt zu den Lokalnachrichten. Wie Sie vielleicht schon in den 9 Uhr Nachrichten gehört haben, sind heute Morgen um 8.35 Uhr Teile des Kölner Unicenters eingestürzt. Heute Morgen waren noch keine genaueren Einzelheiten über die Ursachen des Unglücks in Erfahrung zu bringen. Für einen Bericht vor Ort schalten wir jetzt zu Sabine Keller um. Hallo Sabine, kannst du mich hören?
Ja, hallo Peter. Ich bin gerade am Katastrophenort angekommen. Es ist unglaublich. Teile der Fassade des Nordflügels sind eingestürzt. Man kann die Wohnungen hineinsehen. Das Gerippe...
Sabine, ich verstehe dich sehr schlecht. Wir scheinen eine Unterbrechung zu haben. Ich würde vorschlagen, der Technik, dass wir noch erstmal Musik spielen und dann die Verbindung überprüfen.
Die Masche ist uralt, so der Kölner Express. Schon 1938 zitterten 6 Millionen Amerikaner vor den Marsmenschen. Der Vergleich mit dem Orson Welles Klassiker, den der Express postulierte, war für die Produzenten beim Kölner Flock die größte Anerkennung. Der virtuose Umgang der Bürger mit dem Medium Rundfunk hat sich in den vergangenen 10 Jahren etabliert, bescheinigt Regierungssprecherin Meckel.
Bewährt hat sich mit Sicherheit an der Idee des Bürgerfunks die Grundüberlegung, einzelne Menschen einzubeziehen in den medialen Thematisierungsprozess, hier demokratisch zu agieren, die Möglichkeit zu geben, an medialen Gestaltungen teilzunehmen, hinter die Kulissen zu schauen, sich selber aktiv zu beteiligen. Das ist das, was unter den Stichworten Demokratisierung, Partizipation natürlich im Grunde genommen hier sehr konkret umgesetzt worden ist. Und ich glaube, das hat sich in der Tat bewährt. Wenn wir heute nach vorne schauen, dann kann man sagen, diese Grundidee ist ähnlich geblieben. Die Funktionen werden sich ein wenig verschieben, indem man heute sicherlich den Bürgerfunk nicht mehr als basisdemokratische Teilhabe an der medialen Thematisierung alleine betrachten kann, sondern indem man sehen muss, dass es heute sicherlich darum geht, hier auch ein Stück weit Medienkompetenz mit ins Spiel zu bringen, indem Bürgerinnen und Bürger eben durch die aktive Beteiligung in diesen Umfeldern die Möglichkeit haben, sehr genau kennenzulernen, wie Medien funktionieren, wie Thematisierungsprozesse funktionieren und damit auch ein Stück weit eben da Medienkompetenz zu erlangen, die man dann im Alltag oder auch im professionellen Leben umsetzen kann.
Je parle à la radio Bürgerfunk parce que c'est chouette. Viens, fais une émission au Bürgerfunk.
Die nordrhein-westfälische Landesregierung beschäftigt sich derzeit, wo es mehr und mehr um digitales Senden und Internet geht, mit dem Entwurf eines neuen Landesmediengesetzes. Bei Bürgerfunkern haben die bis jetzt bekannten Absichten der rot-grünen Koalition für heftige Diskussionen und Thesenpapiere gesorgt.
Also was ich gehört habe, will die Politik uns ja ins Internet verbannen. Und das wäre der Tod der Nahbereichskommunikation, Bürgerfunk und auch des Lokalradios. In dem globalen Internet, ja, da verschwinden wir irgendwo. Wir werden vollkommen bedeutungslos in dem Riesenangebot. Das ist eine Atomisierung im Prinzip, die dann stattfindet. Das ist meine Befürchtung. Jetzt im Lokalradio, auch wenn wir da nicht besonders von den Profis gelitten und geliebt werden, da haben wir zumindest noch die Chance, Öffentlichkeit wirklich im Sendegebiet zu erreichen. Und nicht irgendwo in Australien oder in den USA.
Chefredakteur Frank Schwarz von Radio KW.
Da gibt's ja mal die Äußerung von diesen Parteien, die Äußerung von Clement. Wenn ich das richtig verstehe, soll es mittelfristig so sein, dass der Bürgerfunk eine andere Plattform bekommt, zusammen mit den Gruppen, die eben in den Uniradios. Und das wohl, so sehe ich, dass irgendwann der Bürgerfunk von den kommerziellen Wellen verschwinden wird.
Laut Regierungssprecherin Miriam Meckel ist das neue Regelwerk noch im politischen Willensbildungsprozess. Die Zielrichtung sei jedoch bereits unstrittig.
Also für den Bürgerfunk haben wir grundsätzlich entschieden, dass es keine weitgehenden Einschnitte oder Veränderungen geben wird, aus den schon erläuterten Gründen. Das hat sich bewährt und das ist unter dem Stichwort Medienkompetenz eben auch für die Zukunft weiter ertragreich. Wir wollen dieses Gesetz novellieren aus 2 Gründen. Zum einen sprechen wir natürlich auch in der Medienentwicklung immer weiter davon, dass bestimmte gesellschaftliche Tendenzen und Trends sich auch in der Medienentwicklung sehr stark sogar zum Teil widerspiegeln oder abzeichnen und dass man darauf reagieren muss. Das heißt, wir möchten gerne ein Landesmediengesetz in Nordrhein-Westfalen auf den Weg bringen, was zeitgemäß ist, was also ein modernes Gesetz ist. Das bedeutet, nicht jeder Einzelfall soll geregelt sein, sondern wir wollen vernünftige Rahmenregelungen anbieten, die dann im Einzelnen durch die Aufsichtsbehörden auch umgesetzt werden können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir eben in technischer Hinsicht auf dem Wege in die Digitalisierung sind. Das wird noch einige Jahre dauern, aber wir möchten mit diesem Gesetz die Grundlage schaffen dafür, dass diese Entwicklungen eben auch durch den ordnungspolitischen Rahmen mitgestaltet werden können und wir nicht in wenigen Jahren überrascht werden davon, dass jetzt plötzlich die digitale Zeit wirklich angebrochen ist und dann wieder neu einsteigen müssen, wieder reagieren müssen.
Der Westdeutsche Rundfunk als öffentlich-rechtlicher landesweiter Sender hat die Entwicklung des Lokalfunks und den Bürgerfunk im Besonderen natürlich über die vergangenen 10 Jahre aufmerksam verfolgt. Den Stellenwert und die Zukunft des Bürgerfunks im Wirkungsfeld eines neuen Landesmediengesetzes sieht der stellvertretende Hörfunkdirektor des WDR, Dr. Wolfgang Schmitz, so.
Nur darüber zu reden, dass dann Nicht-Profis sich der Medien bemächtigt haben, ist, glaube ich, zu eng gegriffen. Das ist richtig. Die haben aber eine ganze Menge bewegt, nicht nur für sich selber, denn es hat ja dann Frequenzen gegeben, sie haben Möglichkeiten bekommen zu senden. Das hat sich durchaus auch ausgewirkt auf die Entwicklung der Radiokultur insgesamt seit den 70er Jahren. Also wir haben es nicht nur beobachtet, das natürlich auch, aber wir haben ja auch unsere eigenen Konsequenzen daraus gezogen. Aber zunächst mal, was konnte man beobachten? Beobachten konnte man, dass plötzlich Radio, wir reden von diesem Medium, nicht mehr einseitige Kommunikation war, dass plötzlich eine partnerschaftliche Kommunikation entstand. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das Radio, das ja sehr stark noch weit in die 60er Jahre hinein auch bildungsbürgerlich orientiert war, plötzlich anfing, den Alltag zu entdecken. Den Alltag der Bürger, die Probleme, die es dort zu entdecken gab und auch die Zusammenhänge mit den großen politischen Problemen. Also es war plötzlich so eine Art Perspektivenwechsel, in dem eben Politik, gesellschaftliche Veränderungen, Probleme nicht mehr nur von oben nach unten gesehen wurden, sondern von unten nach oben. Das war ganz wichtig und hat sich bis heute ganz sicher ausgewirkt, auch auf das Radiomachen. Ein anderer Punkt, der mir sehr wichtig ist, diese Bürgerradio-Bewegung hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass Radio heute weitgehend auf Augen oder wenn Sie wollen auf Ohrenhöhe mit dem Publikum gemacht wird. Ich denke, einer der großen Vorzüge und Chancen, die Bürgerfunk hat, ist Nähe herzustellen, ist Themen der Nachbarschaft, der unmittelbaren Erlebniswelt zum Programm zu machen, zur Sprache zu bringen. Da sind die ganz nah dran, deswegen ist aus meiner Sicht auch die Konstruktion, dass diese Bürgerfunker ihre Programmplätze in den Lokalradios des Landes haben, eine sehr gelungene und sehr richtige. Denn je näher man dran ist am Alltag, an der Nachbarschaft, an der Kommune, desto wirksamer und desto chancenreicher und ich denke auch wirklich wirkungsvoller kann Bürgerradio sein, auch im Sinne vom Aufspüren schwieriger Themen, von dem Versuch, in seiner eigenen Stadt, in der Nachbarschaft was voranzubringen. Die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen sind erfolgreich mit ihren Formaten. Die Bürgerfunkstrecken sprengen diese Formate gelegentlich. Natürlich gibt es da einen gewissen Anpassungsdruck, dass die sich formatgerecht möglichst mit ihrem Programm verhalten. Und ich denke auch, in gewisser Weise werden sie das tun müssen, auch um selber gehört zu werden und erfolgreich zu sein. Wobei, Klammer auf, das sei mir gestattet zu sagen, ich sehr hoffe, dass sie trotzdem ihre Unbefangenheit, ihre Frische, ihre Authentizität nicht verlieren und ihren ganz eigenen Stil. Das wäre schon ganz wichtig. Also so die Anpassung, dass es nicht mehr unterscheidbar ist, die wünsche ich mir auch nicht.
Bürgerradio, das ist das Einzige, was dem Bürger noch bleibt, zum selber machen.
That's all, folks!
Aus einer Großzahl der Hörer professioneller Rundfunkprogramme sind Bürger mit Medienkompetenz geworden. Das haben sie sich hart und mit großer Beharrlichkeit erarbeitet. Zu diesem Schluss kommen durchweg alle, die der Idee des Bürgerfunks vor 11 Jahren in Nordrhein-Westfalen in die Realität verholfen haben. Den Schritt ins digitale Zeitalter haben Sie bereits vor den professionellen Kollegen getan. Ob der Bürgerfunk auch in 10 Jahren erfolgreich inmitten des Mediengeschehens stattfindet, hängt davon ab, ob er seine Talente konsequent nutzt und in Szene setzt.
Ja. Bürgerfunk für alle Funkbürger.
Auf.
Bürgerfunk kannst du alles sagen. Komm raus.
Sag. Ja, ich hatte eigentlich alles.
Ja, er hatte nämlich immer alles. Nicht? Aber wir beide, jahrelang sind wir so rumgelaufen. Oh. Egal, wir hatten Parolen.
Das Volk muss sich selber dienen.
Das Kapital bescheißt uns alle.
Mach doch einfach das Fenster auf. Bürgerfunk.
Radio für Jedermann. Erfahrungen und Erkenntnisse aus 10 Jahren Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen. Sie hörten ein Feature von Rudi Schneider.
Deutschlandfunk.
Uhr die Nachrichten. Im Streit um ein neues Zuwanderungsgesetz hat Bundeskanzler Schröder die Grünen zu mehr Kompromissbereitschaft aufgefordert. Der Entwurf von